Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Die 100 besten Filme aller Zeiten.
Ho, ho, ho.
Ho, ho, genau. Es geht in Richtung Weihnachten mit großen Schritten.
Ho, ho, ho. Willkommen zur letzten Show. Herzlich willkommen zur letzten Ausgabe 100BFATS.
Die 100 besten Filme aller Zeiten in diesem Jahr.
In diesem Jahr, im Jahre des Herrn 2021. Die letzte vor der Weihnachtspause, die wir uns gönnen.
Das machen wir im Sommer und im Winter. Die im Winter ist deutlich kürzer mit nur 2 Wochen, aber die im Sommer, die machen wir ein bisschen länger.
Wird trotzdem ein Aufschrei durch die Gemeinde gehen, weil unsere Fans und Freunde, die drei, die wir haben, ja sich immer schon darüber aufregen, dass wir alle 2 Wochen das hier senden tun.
Aber da kann ich nur empfehlen, einfach die alten Folgen mal anhören.
Genau. Zuletzt hatten wir die Ausgabe zu Platz 59 mit unserer Showfreundin und Filmpatin Jolla die Waldfee, die Rocky Horror Picture Show, darüber haben wir gesprochen und es war eine turbulente Folge, milde ausgedrückt, würde ich sagen. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
In deinem Player immer noch zu hören.
Immer noch in deinem Player zu hören. Heute wird es vielleicht nicht ganz so wild, mal gucken. Und feuchtfröhlich denke ich auch nicht, aber nicht minder kultig und witzig und künstlerisch wertvoll vor allem. Und weil es die 30. Ausgabe ist, die 30. Meine Güte, haben wir eine ganz besondere Filmpatin eingeladen einfach, ob sie wollte oder nicht. Wir haben sie am Schlawittchen gepackt. Wir begrüßen die wunderbare Claudia Jakobshagen. Hallöchen.
Hallo.
Hallo Claudia.
Freut mich sehr.
Ja, uns auch. Freut uns wirklich sehr, weil ich kenne Claudia ja auch schon eine halbe Ewigkeit. Wir haben damals haben wir bei Fritz begonnen oder vorher schon bei Rockradio B? Warst du da auch schon?
Ja, da war ich auch schon.
Warst du auch bei DT64?
Da war ich auch schon.
Also kennen wir uns tatsächlich schon 30 Jahre.
Vom Dampfradio
eigentlich
noch.
Eigentlich seit 1992.
Wahnsinn.
Sehr lange.
Ja. Und wie bei allen alten Freunden von Herrn Meier, von der Zeit her, ja, ihr kennt euch schon lange, muss ich immer wieder fragen, und ihr seid immer noch befreundet?
Das kann er sich nicht verkneifen.
Ja, wir sticheln immer so ein bisschen rum.
Wir haben uns nicht so oft gesehen zwischendurch.
Ne? Genau, die letzten Jahre haben wir uns wieder weniger gesehen und dann haben wir diesen wunderbaren neuen Podcast gestartet. Eilmeldung.
Eilmeldung,
ja.
Newsflash-Podcast mit dir und Ari Gosch.
Genau.
Jeden Dienstag. Wie heißt es so schön? Tuesday is Newsday.
Genau.
Das ist doch. Claudia, oder wie ich sie gerne zu nennen pflege, Claudi. Und das machen alle ihre
Claudi?
Freunde. Claudi? Claudi. So, mache ich einfach.
Machst du einfach?
Ja, ich nenne sie The Voice.
The Voice. Danke schön.
Also ich finde, von allen Nachrichtensprecherinnen, die ich im Laufe der Jahre kennengelernt habe, hat Claudia mit Abstand die beste Stimme.
Das sagst du jetzt nur, damit ich nur freundliche Sachen sage.
Nein.
Eine wahnsinnig tolle Stimme hat sie.
Ja.
Bekannt aus Film, Funk und Fernsehen. Und
aber
Bühne.
Du spielst ja auch Theater, ne?
Ich spiele auch Theater, ja. Genau. Sogar sehr gern.
Mhm.
Ja, wir hatten auch ein ganz tolles Stück über Hotel Pagen. Die Pagen packen aus. Leider ist da ganz viel der Pandemie zum Opfer gefallen. Aber wir werden es auf jeden Fall wieder aufnehmen. Mhm. Vielleicht können wir das ja dann auch ankündigen.
Das werden wir ankündigen und wir werden uns das auch anschauen.
Und, oh ja.
Und wer ist auf die Idee gekommen? Die arme CJ, kann ich ja auch sagen.
CJ. Ich habe wirklich einen Freund, der ist in Amerika aufgewachsen, der hat immer CJ zu mir gesagt.
Ja. Ich Jakob sagen,
und CJ. Wir haben einen Kollegen, der sagt immer Claude.
Claude. Jean-Claude, Jean-Claude, ça va. Wer ist denn auf die Idee gekommen, die arme CJ mit dem Ari zusammenzupacken?
Das war Ari selber.
Ist er selber drauf gekommen?
Ja.
Weil ihr kennt euch auch schon ewig lange.
Wir kennen uns genauso lange, auch seit 1992. Ari war auch mal.
Ja, Ari kenne ich auch schon so lange.
Bei DT.
Ja, das sind so diese Urgesteine des Rundfunks.
Ja. Urgesteine
des Rundfunks. Da kenne ich auch ein paar.
Was stellen sich die Leute jetzt vor unter dem Wort Urgestein?
Wobei halt du mit so künstlerisch wertvollen Riege zu tun hattest und ich habe halt mit Rick DeLisle gelernt. Also das ist,
aber es ist ja auch, also vom Namen genauso groß.
Schön groß an dieser Stelle, Rick.
Genau, kennst du auch noch Barry Graves?
Natürlich.
Wow. Ja, der hat ja damals auch eine Sendung gehabt bei DT.
Ja,
Barry Graves, der war auch toll.
Leider zu früh von uns.
Ja,
krass. Wie so einige in letzter Zeit. So Podcast, Schauspiel, Synchron, Radio sprechen, spielen, lehren. Habe ich auch gehört irgendwie?
Ja,
du bringst Menschen, du bist der Meinung, du kannst Menschen etwas beibringen.
Na, ich kann ihnen auf jeden Fall eine gute Aussprache beibringen,
ja,
wenn ich mir Mühe gebe.
Und sofort werde ich rot, weil ich mich immer dagegen gewehrt habe. Wir haben uns schon mal drüber unterhalten. Immer wenn der Redaktionsvorstand gesagt hat, Mensch, Söhnlein B., mein DJ-Name, damals Radio-DJ-Name, Mensch, Söhnlein, du musst jetzt, kannst auch mal Sprecherziehung machen. Ich lasse mich von keinem Sprecher ziehen. Das sehe ich gar nicht ein. Ich rede so, wie ich rede. Wenn ihr Roboter haben wollt, dann holt euch was von Apple.
Manche bringen das mit. Also die haben die Qualität, gut zu sprechen. Bei vielen jungen Moderatoren, die ich so höre, denke ich, Mensch, hättest du mal ein paar Stunden Sprecherausbildung genommen. Ja. Weil es geht ja wirklich auch darum, deutlich zu sprechen, verständlich zu sein.
Ich habe das, Ich habe das irgendwann angenommen und gemacht. Und tatsächlich,
hast du gemacht?
Und tatsächlich war es dann jeden Mittwoch so wie so Therapiesitzung. Das war super. Ich habe mich selber mit der Dame geaircheckt. Schade, mir fällt ihr Name gerade nicht ein. Die war wirklich toll. Toll bei Energy in der Redaktion. Und wie ist es so? Also, wie oft machst du das die Woche? Dieses so
Sprecherziehung? Diese Sprecherziehung? Zweimal.
Ja?
Zwei Tage.
Okay. Mhm.
Also auch in einem Fall auch mit Deutsch gekoppelt.
Mhm.
Und die Aussprache, also das ist total wichtig, also bei euch ist ja ganz klar, muss man ja nichts mehr sagen.
Naja, weiß ich auch nicht.
Es geht ja Leute, die machen die Zähne nicht. Also
genau.
Und im Deutschen musst du deine Muskeln benutzen.
Richtig.
Ja, das ist sehr anstrengend.
Drauf haben.
Ich hab ja mit so vielen alten Hasen und Häsinnen zu tun gehabt, wir haben sie ja noch so die kleinen Haie um den Kopf geworfen.
Den kenne ich auch.
Wird es noch benutzt?
Nein. Ja.
Ja, tatsächlich. Ja.
Also ich benutze es selten, aber es wird noch benutzt.
Ach, was sagst du immer gern? Peter Paul Pups.
Das habe ich von Dirk Wierer, dem einzigen Moderator, der in die Ecke gucken kann. Der hat das immer vor jeder Sendung, hat sich ans Mikrofon gesetzt und dann hat er mal losgelegt. Peter Paul Pups Papst.
Ja, das ist gut.
Der hat meistens barfuß.
Barfuß moderiert, schön. Moderiert, ne? Gut ist auch der Korken oder der Stift zwischen den Zähnen, um dann deutlich zu sprechen.
Genau, ja.
Auch ein alter Trick.
Oder der Korken, ganz genau.
Bei mir lag es immer mit der Atmung im Argen. Ich komme schnell aus der Puste und sowas, hab einen wahnsinnig guten Take gemacht, irgendwie so alles ganz toll. Und dann am Ende hinten raus,
was
dann zerdrückt dann halt noch. Ne? Deswegen habe ich beim Synchron meistens Menge Masse gemacht und nicht.
Du hast die Ertrinkenden gespielt.
Und nicht die Hauptrollen.
Irgendwann das Rauchen aufgegeben.
Aber man kann das alles lernen.
Das stimmt allerdings. Und dann gibt es so wunderbare Menschen wie CJ.
Oh.
Wie die Claudi.
Das soll ich sein.
Die den Menschen das beibringt. Aber bei all den Dingen, die du tust und die du gemacht hast in deinem Leben drinne, wo fühlst du dich dann am heimischsten?
Ich mache das eigentlich alles total gerne.
Boah, so also eine langweilige
Antwort. Naja, also am allerliebsten, ganz ehrlich gesagt, mag ich Theater.
Hm.
Und zwar, weil das so ganz direkt ist. Also du kriegst auch sofort die Reaktion.
Hm.
Das kriegst du ja so nicht. Wir hören dann hinterher, sagt mal ein Hörer, na das war ja heute so oder so.
Hm.
Oder auch im Film kommt ja alles verzögert. Wenn man, ne, du musst ja, natürlich sagt der Regisseur was, aber die direkte Reaktion von den Zuschauern hast du ja im Theater gleich.
Genau.
Wenn du gut bist, sofort bravo und so. Und wenn du schlecht bist, hast du es auch
Bretter,
gleich.
Die Welt bedeuten.
Die Bretter, die die Welt bedeuten.
Das mag ich deswegen total gern.
Das verstehe ich.
Als Teenager habe ich angefangen, Theater zu spielen und ich weiß noch, vor der ersten Premiere, das war das große Finale 1987, inszeniert von Rainer Behrendt zur 750-Jahr-Feier. Und es war ein ganz tolles Stück und dieses Gefühl hatte ich ja in meinem Leben noch, wenn wir mal irgendwie eine Aufführung in der Schule gemacht haben oder so, das habe ich ja so weggespielt, ne? Also das war alles gar kein Problem und immer mit der Lauteste, der Lustigste. Aber da in der Tribüne am Ernst-Reuter-Platz noch, Gott hab sie selig.
Ja, schönes, kleines, wunderbares
Haus.
Theater.
Und da habe ich auch den Spruch gelernt, Schauspieler gehören in den Keller, weil ich es gewagt habe zu den ersten Proben, als wir dann vor Ort waren, bei den Proben dann halt, bin ich einfach durchs Haus gegangen, ne? Durch den Eingang und sowas, ne? Und ich weiß nicht mehr, wer es war.
Ach so.
Es kann sein, dass es die Chefin selber war. Ich meine, was machst du hier? Ich will zum Proben kommen. Na, muss durch den Keller. Schauspieler gehören in den Keller. Aber ich wollte sagen, dass ich dieses Gefühl, Lampenfieber, das kannte ich bis dahin noch nicht und das war so wahnsinnig toll und das hat mich nicht abgeturnt, sondern ganz im Gegenteil, das hat mich daran angeturnt.
Das ist ganz witzig, ne? Also man muss das unbedingt haben und manchmal ist es zu viel, und aber wenn man kein Lampenfieber hat, dann denkt man, da stimmt was nicht. Also ich hatte das einmal und habe ich gedacht, was ist denn jetzt? Ich bin gar nicht aufgeregt. Ach du meine Güte. Und dann wurde ich aufgeregt, weil ich nicht aufgeregt war.
Gut, dann ist es ja doch noch gekommen.
Ja, naja, aber dann vielleicht aus anderen Gründen. Das ist
aus
schon
anderen
richtig,
Gründen,
ne?
Ja. Ja, weil sonst hast du die Spannung nicht. Du bist sonst so menschig.
Wie bist du denn zu den darstellenden Künsten gekommen? Gab es einen ganz bestimmten Moment in deinem Leben, bei dem hast du irgendwas gesehen oder was erlebt, bei dem du dann gedacht hast, das möchte ich tun, in dieser Welt möchte ich existieren?
Also das war bei mir schon ziemlich früh. Also ich glaube, ich war 10, 11, 12. Aber es war so, hinterher habe ich dann erfahren, dass meine Mutter in so einer Schauspielgruppe war, hat sie mir erst viel später erzählt. Also das ist, ich weiß gar nicht, durch was das ausgelöst wurde. Irgendwie durch einen Theaterbesuch oder auch einen Film. Und ich wollte das unbedingt machen, habe mich aber nicht getraut, das zu sagen. Okay. Weil ich dachte, das ist so abwegig. Ich komme aus Kassel. Bei uns gab es keinen.
Oh, das tut mir leid.
Also hinterher habe ich das dann erfahren von meiner Mutter, dass sie das ja mal gemacht hatte und auch am Theater war mit Leuten. Das habe ich damals noch gar nicht gewusst. Und ich wollte das unbedingt machen. Da habe ich schon im Telefonbuch geguckt, gibt es denn hier eine Schauspielerin, wo ich mal anrufen könnte, die mich da unterrichten könnte. Dann habe ich angefangen, die Jungfrau von Orléans auswendig zu lernen.
Sehr schön, sehr gut. Ja, also so eine kleine Rolle erstmal. Erstmal was Kleines.
Aber du hast erstmal klassisch studiert, ne? Ganz brav, ordentlich.
Ich habe Germanistik, Anglistik studiert, aber in Göttingen, aber im germanistischen Bereich, da gab es eben eine Theatergruppe. Und weil nur Germanistik, die ganzen Stücke, Schiller, Goethe, alles. Und die haben mit dem Jungen Theater in Göttingen zusammengearbeitet. Und mit denen haben wir dann auch was gemacht. Also in dieser Theatergruppe da vom Deutschen Seminar. Und dann durften wir da auch mit, also da hat einer inszeniert und wir durften dann im Theater da auch mitspielen. Und da sind schon ganz viele auf die Schauspielschule gegangen aus unserer Gruppe. Und ich habe dann gedacht, jetzt bin ich so kurz davor, jetzt mache ich auch das fertig. Und als ich dann nach Berlin kam, und da gab es eben für Lehrer damals keine Stellen, und das war meine Chance. Und da habe ich eine Schauspielausbildung gemacht.
Okay.
Das hat auch viel Spaß gemacht.
Bist du froh, jetzt nicht Lehrerin zu sein?
Ja. Gut. Das muss ich also die haben ja viel gemeinsam, ne? Lehrer und Schauspieler. Ja, also die stehen beide vorne auf einer Bühne, sozusagen, und die brauchen auch beide eine Persönlichkeit. Ja, für Lehrer ist es fast noch schwerer, weil sie keinen festen Text haben.
Ich bin mit einer Lehrerin verheiratet.
Ah, ich weiß
genau, wie das ist. Ich bin Sohn einer Lehrerin.
Ja, siehst du.
Also,
wir
kennen uns aus.
Ja, also ich mache das schon auch gerne so zwischendurch, aber ich bin halt nicht an so einer normalen Schule, weil ich dieses Regelsystem nicht so mag. Also so, ne?
Ja.
Und aber ich unterrichte schon auch gerne, aber vielleicht ein bisschen unorthodoxer als andere.
An dieser Stelle danke an alle Lehrer, ganz besonders die in Berlin, die das durchhalten und manchmal auch schwere Tage.
Ja, wirklich schwere Tage.
Das ist auch wirklich ein anstrengender Job.
Dass ich da alles mitkriege ab und zu, da raufen mir halt auch die Haare, die ich noch habe, wenn ich da die Geschichten höre, was die da machen, tun müssen und so weiter. Und das ist schon, also ist nicht immer lustig.
Nee.
Ich habe auch so das Gefühl, das ist so ein bisschen wie die Politik. Du bist total engagiert, willst Lehrer werden, möchtest den Kindern was beibringen. Da merkst du nach ein paar Monaten, wie dieses Mühlenrad funktioniert.
Ja, und da hast du dann auch mit den, Lehrplan. Das habe ich ja nicht, weil ich unterrichte ja Erwachsene, aber du hast dann mit den Eltern zu tun.
Das ist ein Thema.
Das ist, der Gott des Gemetzels, der Gott wieder des Filmen zu sprechen.
Das ist toll,
also
oder?
Die Eltern, also die Eltern, also darüber könnte man auch eine Podcast-Reihe machen, glaube ich.
Oh ja.
Über Eltern von Schülern und sowas. Was die, in was für einer Parallelwelt die manchmal zu leben scheint.
Unglaublich,
das ist, ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Ich hätte gerne eine plumpe Frage zwischendurch.
Oh.
Kannst du dich an die erste Rolle erinnern, die du gespielt hast auf einer richtigen proper Bühne?
Ja, Ja.
War aber nicht Johanna von Orléans.
Nein. Also als ich das dann gemacht habe und fertig war, war ich zu alt für Johanna von Orléans. Aber es gibt viel schöne andere Rollen. Ja. Also die ich gespielt habe in Göttingen, das war von Schnitzler, der grüne Kakadu, die Marquise Severin.
Oh.
Und das ist ganz lustig. Das ist ein Stück, das spielt am Vorabend der Französischen Revolution. Mhm. Und da sind so ein paar Adlige, die wollen sich so Nervenkitzel holen und gehen in so eine Kaschemme. Und dann werden sie von der Wirklichkeit überrollt.
Ey, 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 im wahrsten Sinne des Wortes.
Und am nächsten Tag rüber.
Toll. Der grüne Kaktus.
Kakadu.
Kakadu.
Kaktus. Der grüne Kakadu. Gibt's auch, mein kleiner grüner Kaktus.
Mein kleiner grüner Kaktus.
Anderes.
Das ist toll.
Genau.
Auf welches deiner arbeitstechnischen Kinder bist du am stolzesten dann? Das ist dann auch die Bühne? Ja, wenn du halt jetzt sagst, also die Inszenierung, die du mitgemacht hast, ist dann das so, wo du am meisten dann so guckst, auch da bin ich besonders stolz. Also das fand ich besonders schön. Oder?
Also, das sind schon viele Sachen, die ich gut finde. Ja, 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 Bühne ist natürlich immer sehr direkt, aber auch andere Sachen.
Ich habe dich, glaube ich, auch mal im Tatort gesehen, kann das sein?
Ja.
Sowas hast du auch gemacht.
Ja, ja, sowas habe ich auch gemacht, ja. Ich habe einmal Polizeiruf gespielt. Das wurde jetzt gerade wiederholt. Und er sagt, da spielst du doch mit, das gucke ich mir an. Und habe ich gesagt, da wirst du mich nicht erkennen. Das ist das Wunder von Wustermark. Und das ist wirklich so, da habe ich eine kleine Szene nur. Da habe ich blonde Locken.
Oh, feier.
Also das wissen die Leute jetzt ja nicht, wie ich aussehe.
Claudia trägt immer schwarz. Ne?
Ja. Das ist schwarz, ja.
Immer.
Immer.
Und das ist wirklich total verrückt. Das machen die Regisseure normalerweise nicht, wenn die im Film gerade, wenn die eine Blonde wollen, nehmen sie eine Blonde.
Genau.
Da hast du gleich deine Überleitung.
Vier Blonde heute, vier Blonde in der Show.
Aber das war ganz toll irgendwie. Das hat der so gemacht und ich war so stolz drauf, weil sogar meine Mutter mich nicht erkannt hat.
Ah,
ich
super.
Ich habe vorher noch gesagt und dann hat sie es aber nicht gesehen. Ja,
ja.
Also sie hat gesagt, aber ich weiß gar nicht, wo du warst. Und das fand ich ganz toll. Ja. Und dann bin ich noch, also weil du sagst stolz, mir ist noch mal was passiert. Da habe ich Mata Hari gespielt. Mhm. Und zwar, wir hatten so eine Version, Mata Hari ist nicht getötet worden. Mhm. Sie hat das überlebt und eine Nonne ist für sie in den Tod gegangen. So, und sie erzählt 100-jährig ihre Geschichte. Oh. Dann kommen aber die Rückblenden. Also sie verjüngt sich dann. Aber das beginnt damit, dass ich sozusagen 100 bin. Ich war dann auch so grau. Und dann hatte ich irgendwie so ein jemanden kennengelernt und sag, komm doch ins Theater und so. Und dann kam diese Person, die mich nicht gut kannte. Und ich habe den auch gesehen, der war dann aber in der Pause weg. Und dann habe ich angerufen und gesagt, sag mal, wann bist du denn weggegangen? Da sagt er zu mir, ja, du hast ja gar nicht mitgespielt. Und ich habe nicht mitgespielt. Ja, natürlich. Also die ganz große Rolle.
Sehr
und dann
gut.
Sagt er zu mir, das ist echt toll. Ja, aber da war ja nur eine alte Frau auf der Bühne.
Ja, geil, toll.
Und das war für mich
toll, das ist der Wahnsinn.
Das war super.
Das ist das, was du immer sagst.
Das ist ein
Wenn wir einen Film schauen und sofort vergessen, dass Tom Hanks die Hauptrolle hat und wir hineinfallen, sagt er immer, das ist das Größte, was einem passieren kann.
Ja,
ne?
Genau. Hanks ist ein gutes Beispiel. Man sieht ihn halt und du denkst noch eine Minute lang, ach guck mal, der Forrest Gump, jetzt macht er was anderes. Und dann verschwinden die halt, die guten Schauspieler.
Das ist toll, ne? Ja.
Verschwinden oder vergisst du das einfach.
Gut, ein gutes Prädikat. Sie sagte, Überleitung wäre nicht schlecht. Vielleicht.
Ja, ich will eigentlich noch gar nicht so schnell überleiten, so, aber Perücken und Blond und so, damit haben wir viel zu tun in dieser Ausgabe. Aber drängeln nicht so, bitte.
Aha.
Nicht so drängeln.
Ich dachte nur, ich habe jetzt zu viel von mir erzählt.
Nein, ich hab nur noch zwei Fragen, um deinen Kern im Kern herauszufinden, um zu sehen, ob sich das gelohnt hat, dass du hier sitzt.
Ah, das kann ich ja jetzt noch gar nicht wissen.
Nein.
Wie ein Einbaustein.
Ach, für euch, ob sich das für euch gelohnt hat.
Ich mache nur Quatsch, Aber um so ein bisschen deinen Charakter noch ein bisschen zu erfassen.
Du könntest ja rausschneiden.
Beziehungsweise, hier wird nichts rausgeschnitten. Wir haben hier noch nie was rausgeschnitten.
Nicht geschnitten. Das ist authentisch.
Höchstens, wenn man irgendwie. Nichts geschnitten?
Nee. Nee.
Das hast du mir aber nicht gesagt.
Das ist hier One Take. Du kannst hinterher kannst du noch Veto einlegen, kannst du sagen, das mal bitte nicht, aber eigentlich
aber
wird
dann
hier
sagen nichts. Wir, wird aber trotzdem gesendet.
Ich leite es an den Produzenten weiter und wenn der das nicht verstanden hat, dann
was
weiß ich jetzt
aber
auch.
Was wir machen ist Postproduktion, das heißt bestmöglichen Klang auch der Einspieler und so weiter.
Ja,
das heißt nicht, dass wir nicht Hand anlegen, aber es soll authentisch bleiben und in einem Stück.
Und also wie im Theater.
Genau.
Da kann man auch nichts schneiden.
Weil du das ja auch so magst. Deswegen.
Ja, hätte ich es mal nicht gesagt.
Aber wir lassen uns mal dann so langsam ins Kino gehen, sozusagen.
Ja.
Was war denn der allererste Film, den du im Kino gesehen hast?
Winnetou.
Wow. Oh, toll. Das ist ja super. Ich habe auch mal einen Teil von Winnetou im Allegro gesehen damals.
Ich habe alle drei gesehen.
Ja, toll. Oh, das ist aber.
Ja, ich war ganz begeistert.
Und wolltest unbedingt nach Jugoslawien deinen Urlaub machen.
Ja, genau. Woher weißt du das?
Na, weil die das ja da gedreht haben.
War so schön.
Mein Vater hat es jedes Mal, wenn ein Karl-May-Film lief, hat er immer erzählt. Damals war das ja noch Jugoslawien.
Ja, ja.
Hat er immer gesagt.
Heutiges Kroatien, glaube ich.
Ja, ich war eben, weiß ich nicht genau, aber damals war es halt eben Jugoslawien. Das ist Jugoslawien gedreht worden. Ja, Papa, wir wissen es, wir haben es kapiert.
Und weißt du was?
Ja, du warst da.
Ich habe mal Pierre Brice die Hand geschüttelt.
Nein.
Ja.
Oh.
Der war nämlich in einem Hotel und da durften die ganzen Fans hin. Und dann haben wir ihm die Hand geschüttelt.
Winnetou die Hand geschüttelt.
Jetzt kann ich leider stehen, finde ich. Mal gucken, wie meine Begegnung später noch hier in dieser Ausgabe, mal sehen, wie ich damit reinhauen kann.
Hast du denn auch in einem Kinofilm mal mitgespielt?
Ja.
Ja?
Die fetten Jahre sind vorbei.
Oh, oh, schön.
Sehr ich habe auch in Rosa von Braunheim mitgespielt. Und so.
Ach, der Rosa.
Aber die fetten Jahre sind vorbei, das war auch sehr nett, da durfte ich so eine Zicke spielen. Ja. Ich muss ganz oft Zicken spielen.
Also Typecasting halt.
Ja, genau. Ja, aber nein. Du, ich habe mich mal so vor, also es ist wirklich so, weil vielleicht kann man das, ich habe nämlich dunkle Haare.
Ja.
Mhm. Und dann sagte mir auch die Frau damals, die so casteten, also nicht casteten, das war die ZBF, kennt ihr die Zentralstelle für Film und Fernsehen? Also ist schon lange her, heute ist es sicherlich anders. Die sagte dann zu mir, nee, das passt ja gar nicht. Also sie sind ja, also so für Deutsch, nee, gehen Sie doch nach Italien oder Spanien. Sag ich, aber ich kann doch die Sprache gar nicht.
Ist egal.
Ja, aber so, das ist so. Das
sie sehen nicht deutsch aus, hat sie gesagt, ja? Das geht ja gar nicht.
Ach. Dabei sehe ich ja eigentlich
das ist
deutsch
der
aus.
Aber Rassismus,
ja,
ne?
Ja, ja, wie sieht man deutsch aus? Ja, und dann.
Krass.
Das ist total verrückt. Ja, und dann habe ich mich mal vorgestellt fürs kleine Fernsehspiel und die guckte auch so und die sagt, ja, ich weiß schon, zu dunkel. Und dann sagte die, nee, wieso, Intrigantin brauhen wir doch immer.
Intrigantin. Ah, so schön.
Ja, so, man erlebt viel.
Jetzt haben wir aber die Überleitung, oder? Von schwarze Haare auf blonde Haare.
Von schwarze Haare auf blonde Haare. Okay, danke schön. Ach, Claudia, ich freue mich, dass du da bist. Es ist toll.
Ja.
Und ich freue mich, dass du also unsere Einladung angenommen hast. Wir haben das diesmal so gemacht. Wir wollten unbedingt mit dir zusammenarbeiten. Und dann habe ich gesagt, Mensch, komm doch gleich zum nächsten Film. Und hast du gesagt, ja, den mag ich, den ist toll. Den finde ich schön und sowas. Und da werden wir jetzt ganz viel drüber sprechen.
Es ist ein super Film.
Es ist ein super Film.
Absolut.
Und wie super er ist, das werden wir jetzt erarbeiten in dieser Ausgabe. Unser heutiger Film, Platz 58 bei die 100 besten Filme aller Zeiten. Es ist, das darf man ruhig sagen, einer der witzigsten Filme aller Zeiten. Muss man einfach mal, also ein absoluter Komödienklassiker, ein Meilenstein der Comedy-Geschichte. Lass mal. Ja, voreilig. Warte mal. Ich wollte den Ton doch erstmal einleiten.
Entschuldigung.
Aus dem Jahre 1959, 58 produziert worden, 1959 rausgekommen. Billy Wilders, manche mögen's heiß.
Juhu!
Juhu, some like it hot. Die Story, das finde ich schön, die Zusammenfassung. Pass auf jetzt. Zufällig werden die beiden arbeitslosen Musiker, Joe und Jerry, Augenzeugen eines Mordes, dem St. Valentine's Day Massacre, um genau zu sein. Um den rücksichtslosen Gangstern zu entkommen, verkleiden sie sich als Frauen und heuern bei einer Mädchenkapelle an, mit der sie ins sonnige Florida ziehen. Dass sich die beiden Damen als solche recht wohlfühlen, liegt zum einen erheblichen Teil an der unmittelbaren Nähe von Sugar, der Ukulele-Spielerin der Band. Verständlich, dass es nicht allzu lange dauert, bis sich eine der beiden in Sugar verliebt. So, das ist die offizielle Beschreibung. Toll, oder?
Mhm.
Das klingt, ich finde eigentlich, das klingt schon auf Papier ganz gut.
Gut.
Wo das herkommt, was draus geworden ist, das, wie gesagt, erarbeiten wir alles. Jack Lemmon, Tony Curtis und Marilyn Monroe in Billy Wilders Manche mögen's heiß, Some Like It Hot. Wir hören jetzt mal in den wunderbaren Original-Oldschool-Trailer rein, bitte.
Not since Scarface so much action. Not since the Marx Brothers so much comedy. Not since the Seven-Year Itch so much Marilyn. The best picture this year will also be the funniest.
Good night, sugar.
Good night, honey.
There's one thing sure, boy never met girl like this before. You've never laughed more at sex or a picture about it.
You stay here as long as you like.
Jack may have beaten Tony to the sugar, but not for long.
You're not giving yourself a chance. Don't fight it. Relax.
Schön, wie damals im Trailer noch so erzählt wurde, was man so jetzt sieht.
Ja.
Und in diesem Film wird das passieren und in diesem Film wird das passieren und das passieren. Ach, wunderbar. Joey Brown auch mit dabei.
Sag mal, man konnte ja damals eigentlich schon auch Bundfilme drehen. Das war aber eine klare Entscheidung, den in Schwarz-Weiß zu machen, oder?
Ja. Ja. Das ist ein Funfact, den ich nicht notiert habe, aber den ich sagen kann, denn Billy Wilder hat damals halt mit seinem Team halt gesagt, das ist ein Period Piece, das spielt in den 20er Jahren und dann, das ist irgendwie cooler, findet er, wenn wir es auch in Schwarz-Weiß machen, das passt
besser. Ich finde es auch schön,
ja. Hat er sich dazu entschlossen.
Da macht so einen besonderen Touch auch in dem Film aus, finde ich, das Schwarz-Weiß.
Genau, Claudia hat...
Das Lustige ist, dass mir das gar nicht mehr bewusst war. Also ich habe den Film vor langer Zeit gesehen, jetzt habe ich auch nochmal den Trailer gesehen, mir war gar nicht mehr bewusst, dass der Schwarz-Weiß war. Bei mir hatte der Farben ausgelöst im Kopf.
Ja, das habe ich von meinem Vater auch schon gehört. Wir haben dann irgendwas gesehen in einem alten Film und er meinte so, aber der war doch schwarz-weiß. Und dann meinte, ach ja klar, unser Fernseher war schwarz-weiß.
Ja, ja auch gut.
Farbfernsehen.
Stimmt, wir hatten auch einen schwarz-weiß
Das kann Fernsehen. Ab und zu damit zu tun
dass
gehabt
ich,
haben.
Ja, dass ich immer dachte, das ist ein Farbfilm.
Hm, siehst du? Claudia hat die Patenschaft für den Film heute übernommen. Das heißt, du darfst dann später auf unsere berühmten 7 Fragen antworten. Also die dann mit dem Film.
Kann ich das.
Das wirst du schon können, weil die haben mit deinem Leben und diesem Film zu tun. Das ist schon in Ordnung. Das ist keine Algebra oder wie das heißt.
Ist es nicht?
Algebra. Es
Algebra.
Sind keine Quizfragen. Nein. Also bei mir ist es so, das ist so ein Film, wenn der läuft, dann denke ich so, ja cool, mal wieder reinschauen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr so genau, wie da die Szene und so bla 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 bla. Und dann schaut man, aber stellt ganz schnell fest, man kennt jede Szene, man weiß eigentlich auch schon die Gags vorher. Egal, ob man den vor einem Jahr, vor 10 oder vor 20 Jahren gesehen hat, der ist sofort wieder da. Man weiß ganz genau, wie das abläuft.
Es gibt so Feel-Good-Movies, die zur guten alten Zeit gehören, wo man einfach einschaltet und denkt, die Welt ist in Ordnung, da gehört einfach der dazu.
Ich finde es hier sogar noch eine Stufe krasser. Das ist sogar ein Film, da kriege ich jedes Mal ein schlechtes Gewissen, wenn ich sage, ja, lass uns doch noch mal gucken, was noch läuft. Ich traue mich nicht umzuschalten. Ja. Man will das sehen, obwohl du genau weißt, das ist so ein Sonntagnachmittag oder so, das ist also, wenn ich mal normales Fernsehen eingeschaltet habe.
Ja, und es gibt ja auch so Zitate daraus. Auch,
ja, ne? Ohne Ende. Also es macht einfach ganz, ganz viel Spaß. Es ist fantastisch gespielt, die Inszenierung natürlich toll, ja. Es ist charmant, es ist witzig, es ist ganz groß, es ist sexy, muss man auch sagen. Ich weiß, dass ich als junger Mann gedacht habe, Mensch, diese Marilyn Monroe...
Ja,
das ist aber was,
gar nicht schlecht.
Das finde ich aber so.
Doch,
das also früher
okay auch.
Früher habe ich mich nur so über Lego gefreut.
Also, ich bin älter geworden.
Wenn ich diese Dame sehe, so dann, also meine
Güte.
Wie
alt warst du denn da?
Als ich den das erste Mal gesehen habe, war ich garantiert, weiß ich nicht, so 10, 12, keine Ahnung. Vielleicht jünger.
Da war das letzte Wort des Films hot auf einmal in deinem Kopf.
Hot. Some like it. Manche mögen es heiß. Ich werde jetzt so ein paar Fun Facts runterrattern, ja, und wir arbeiten uns quasi so durch die Produktion des Filmes und werden dann eben bei dem Erfolg des Filmes dann enden und danach gibt es dann halt die 7 Fragen für dich und so. Vielleicht fällt dir ja dann auch was ein, wenn du eine Geschichte zu erzählen hast, die mit diesem Film zu tun hat, aber bedenke, dass ich nachher zum Beispiel halt frage, was der Film dir bedeutet oder was er für dich bedeutet und was du mit dem Film verbindest.
Also,
ja, so ein paar Regieanweisungen muss ich dann doch machen.
Okay.
Aber, kennt sie sich
gut
aus.
Maya, aber du kennst ihn halt auch auswendig, ne, würde ich
Na
sagen.
Na klar, habe ich bestimmt 10-mal gesehen, wobei es auch so ein Film
10-mal.
Ist.
10-mal?
Bestimmt im Laufe der
mindestens,
Jahre.
Ja. Mindestens.
10-mal, weiß
das ich ist ja, das ist
3-mal.
Der läuft dann irgendwie mal auf irgendeinem Programm und wie du schon sagst, der ist so schön, dass man hängen bleibt. Ne?
Aber wir sind grundsätzlich so Leutchen, also Herr Meier, vielleicht nicht so schlimm wie ich. Ich gucke Filme sehr oft. Ich gucke sogar Filme, die ich nicht mag, sehr oft. Aus Analysezwecken. Das? Manchmal ist es ein ganz plumpes, das kann doch nicht sein, dass ich den so schrecklich fand. Ich versuche das jetzt nochmal. Es kann aber auch dann oft ein, jetzt will ich aber wissen, was da wirklich schiefgelaufen ist, sein. Und dann
ist das bei dir auch manchmal verändert? Also, dass du einen Film ganz toll findest und weil du den auch in einer bestimmten Situation gesehen hast und dann siehst du das wieder und denkst, was fand ich denn daran so toll?
Ja.
Das ist ja schrecklich.
Ja, das gibt es wirklich öfter. Ne? Es gibt natürlich auch in die andere Richtung, dass man erstmal was gesehen hat, was man blöd fand und dann irgendwann so, it grows on you. Und dann findet man Gefallen an bestimmten Dingen und irgendwann denkt man sich, ja Mensch, sag mal, du hast dich überhaupt völlig falsch verstanden.
Was oder dabei? Das.
Naja, also, oder eine andere Annahme gehabt. Man setzt sich manchmal mit einem bestimmten Gefühl ins Kino und denkt sich so, jetzt kommt sowas. Und dann kommt sowas gar nicht. Und dann kommt was ganz anderes. Und der Regisseur oder das Team hat was ganz anderes gemeint. Und dann ist man da verloren. Und dann ist man da verbohrt und denkt so, nee, ich wollte aber eigentlich so eine Geschichte haben. Jetzt geht es ja doch um den Hund. Ich dachte, es geht um das Mädchen. Es geht ja um den Hund. Ist ja blöd. Und dann muss man sich da irgendwie reinfrickeln. Und naja,
das gibt's schon. Ist manchmal auch eine Altersfrage. Wenn du das 10 Jahre später siehst und bist ja weiter oder auch nicht.
Ja, genau, dann genau, genau.
Hat man so einen Abstand oder denkt, ey, das fand ich mal gut? Ist ja merkwürdig.
Ja, es gibt schon so Filme, die sind nicht gut gealtert, ne? Also, die, also ob das nicht mal mit den Effekten zu tun hat, sondern auch mit der Anmutung und so weiter, ne? Das ist halt
eben. Ich habe Winnetou später ja auch nochmal gesehen. Aber ich fand es noch ganz gut.
Also
hat mir noch gefallen.
Bei den Winnetou-Filmen ist der Nostalgiefaktor so hoch. Ja, schon allein, wenn die Musik losgeht,
dann ist
mir egal, dass die armen Nebendarsteller oder die wie heißt denn das, die Komparsen da halt irgendwie ihre Perücken da schief aufhaben und irgendwie nicht. Das ist völlig egal.
Aber ist doch gerade toll.
Genau, die Nostalgie ist so groß, das ist wirklich.
Ich habe letztens E.T. gesehen und war ein bisschen enttäuscht von dem Hype von damals.
Was?
Und dachte, irgendwie dachte ich. Ich hatte den damals besser in Erinnerung.
Echt, ja? Das ist aber jetzt, also jetzt.
Komisch, ne?
Das ist ja, aber sowas hat man.
Also für mich ist es ein sehr kontroverses Beispiel, weil ich finde, E.T. ist nur gerade sehr gut gealtert, finde ich.
Komisch.
Vielleicht ist Fabian nicht so gut gealtert.
Wer weiß.
Ich werde hier gleich rausgeschmissen. Das weiß ich, kann
schon sein. Gut, aber bei dann nochmal zu Some Like It Hot
kommen. Some Like It Hot, auf zu drängeln. Bei mir ist es so, dass ich ganz oft der Produzent von einem Film bin, obwohl ich damit natürlich nichts zu tun habe. Ich bin dann so der Anwalt von
einem Film. Ach, du gehst so in diese Rolle rein.
Ja, ganz. Und dann, wenn jemand sagt, nee, ich blöd, warum denn? Wenn die Argumente gut sind, ist alles in Ordnung. Aber wenn es halt ein, ich mag Tom Cruise nicht, wenn es sowas ist, dann sage ich, das hat doch mit dem Film nichts zu tun.
Nee, aber manchmal ist sowas Geschmackssache, dass man schon so einen bestimmten Geschmack hat und denkt, ich verstehe das, dass man den besetzt, weil das ist vielleicht jemand, der gut aussieht, aber einen persönlich gar nicht anspricht. Also, dass man so von außen drauf kommt und sagt, ja, ich verstehe das und vielleicht finden das auch ganz viele toll. Mich erreicht's nicht, gibt's ja.
Aber ich versuche dann halt immer zu erklären, warum der Film an sich doch gut ist und man nicht vorher einfach sagen kann, so blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl
Du bist generell manchmal sehr ungeduldig.
Ja, ja, der Bayer hat keine Zeit.
Das ist einer meiner...
Sag nicht Vorzüge, weil das wäre...
Schlechten Seiten.
Da, sehr gut, da sind wir uns mal einig. Also, Fun Facts. Erstens, die Idee zu Manche mögen's heiß kam durch zwei Filme zustande. Erstens, der französische Film Fanfare d'Amour aus dem Jahre 1935 und dem Remake davon, und zwar dem deutschen Film Fanfaren der Liebe. Von 1951. Und diese beiden Filme erzählen episodenmäßig viele Geschichten, und zwar von zwei Männern, die sich halt durchs Leben schlagen. Und in einer dieser Episoden in diesem Film erzählt es eben, wie die sich diese Typen als Frauen verkleiden und bei einer reinen Frauenkapelle mitmachen.
Verstehe.
Aber alles ganz bieder und also völlig unlustig und also nicht schön. Sehr trocken das Ganze und nicht gut. Aber das hat eben Billy Wilder und seinem Autoren I.A.L. Diamond, das hat denen gefallen. Und da haben sie sich daraus ihr eigenes Skript gezimmert und die Story daraus gemacht zu Some Like It Hot, Manche mögen's heiß. Also manchmal kann die Inspiration halt von, also auch aus dem Negativen kommen, halt, ne? Dass man halt irgendwas sieht und sagt, oh, das ist so furchtbar, aber die Kernidee ist ganz gut, lass uns doch mal was Gutes draus machen.
Verkleidung.
Ja, die Verkleidung. So, damit der Hauptgag, also die Story, damit es überhaupt funktionieren kann, mussten Wilder und Diamond sich was einfallen lassen, damit es nicht nach 20 Minuten heißt, ach, wir sind übrigens Männer, wir müssen die Verkleidung ausziehen, ne? Also damit sich das durch einen Film zieht.
Ja.
Da haben sie sich gedacht, dann machen wir das mit etwas sehr Ernstem, verbinden wir das. Und haben dieses wirklich echte St. Valentine's Massacre genommen. Also es war in den 20er Jahren ein tatsächlicher Massenmord, den die Prohibitionsmafia da halt vollzogen hat. Also die Gangster, so wie es im Film gezeigt wird. Vielleicht erinnert sich noch, die Eröffnungsszene ist halt, das Interessante an diesem Film, dass der Film geht los wie ein Gangsterfilm. Mhm. Ein knallharter Gangsterfilm. Ja. Und da werden die ja wirklich niedergemäht und die beiden sehen das eben und flüchten halt. Und somit ist diese Sache mit den Perücken und den Frauenkleidern nicht nur witzig und mal kurz nötig, sondern halt tatsächlich lebenswichtig, dass sie sich eben halt verstecken die ganze Zeit.
Ja. Mhm. Ja, ja. Deswegen finde ich auch das Schwarz-Weiße gut, wegen dieser Ballerei zu Anfang. Das passt gut zusammen.
Ja, ja.
Das stimmt.
Müssen wir kein Blut sehen.
Also das ist auch ganz witzig, weil ich habe ja gesagt, ich konnte es jetzt nicht nochmal gucken. Ich habe aber den Anfang geguckt und dachte, ey, das ist doch gar nicht der Film. Ich konnte mich da nämlich nicht mehr dran erinnern. Und dachte ich, nee, das ist jetzt falsch. Das war total verrückt, weil das ist wirklich wie so ein richtiger Gangsterfilm fängt er an.
Das, ja? Das war die Idee dahinter. Was die Besetzung betrifft, ist natürlich sehr interessant. Als Hauptdarsteller waren zunächst die Hollywood-Comedy-Veteranen Danny Kaye und Bob Hope im Gespräch, dass die das machen. Aber das war nicht lange die Idee. Wilder kam ganz schnell auf Tony Curtis, weil der so wahnsinnig schön und der war ja nun auch schon ein großer Star und hatte sich gedacht, den müssen wir in Frauenkleider stecken. Das ist einfach witzig. Den wollte er unbedingt haben. Und dazu wollte er unbedingt haben
Jack Lemmon.
Frank Sinatra.
Ach echt?
Das finde ich auch unglaublich.
Frank Sinatra. Billy Wilder hat sich in den Kopf gesetzt, der Sinatra, das ist doch super, das muss so lustig sein. Also der hat ja seine Verbindung zur echten Mafia, das ist doch Wahnsinn. Wenn ich den Typen in kleinen.
Und wollte der nicht?
Der hatte keine Lust.
Echt? Wollte aber doch
eigentlich auch ganz witziger. Der hatte nicht so richtig Lust.
Bestimmt, hätte auch gepasst.
Ich kann das noch ein bisschen genauer erzählen. Also Wilder war sich auch nicht so sicher, ob er das hinkriegen würde mit Sinatra, weil der halt als, wie sagt man so schön, also streitsüchtig galt der und unzuverlässig und so. Der wollte immer sein Ding durchziehen. Er war halt, er ist Frank Sinatra und wenn, dann muss man auf ihn reagieren. Mhm. Trotzdem hat Wilder gesagt, ich werde mich mit ihm treffen. Und da haben die sich verabredet, am besten auf neutralem Boden hieß es sozusagen, damit keiner eine Szene machen, haben die sich im Restaurant zum Essen verabredet und Billy Wilder ist hingegangen, ne? Und der ist ja auch so als Grumpy Cat bekannt, auch der ist ja, ne? Der hat ja auch gerne mal ein bisschen rumgestänkert und so. Ja, Billy Wilder ist ins Restaurant gegangen und hat gewartet.
Und?
Kein Sinatra kam.
Und gewartet. Frank Sinatra ist nie aufgetaucht.
Oh, das ist aber.
Er hat ihn einfach, die waren verabredet und Sinatra hat gesagt, ja, ist klar, ich komme da hin und so und wir unterhalten uns dann über den Film und so. Der ist nie aufgetaucht.
Ich war mal in Malibu in einem sehr schönen Restaurant und saß an einem sehr schönen Platz, der aufs Meer schaute. Mhm. Und der Kellner sagte mir dann, da wo du sitzt, da hat immer Frank Sinatra gesessen.
Ach, ehrlich?
Und hat einen Gavi di Gavi getrunken.
Was ist denn ein Gavi di Gavi?
Ein italienischer Weißwein.
Ja, der ist sehr lecker. Ja.
Also,
ja. Hast du dann auch getrunken?
Ich habe mir dann auch gleich eine Flasche bestellt und dachte, komm, let's go. Komm, Sinatra. Ja.
Was ist Sinatra, vielleicht, kann gar nicht auch.
Vielleicht konnte er nicht absagen, weil er kein Handy hatte.
Ach ja, wahrscheinlich. Bin leider verhindert, ist, lieber Billy.
Total der Hammer. Er ist einfach nicht gekommen.
Und es war eine relativ kurze Liste und als nächster Name stand drauf Jack Lemmon, der gerade so ein paar Sachen gemacht hatte und so ein aufstrebender Comedy-Star war, aber eben noch nicht so etabliert. In der Medienwelt, sage ich jetzt mal, wie Sinatra das gewesen wäre und was halt vielleicht noch ein guter Gag gewesen wäre, aber ob es überhaupt funktioniert das hätte.
Das ist schon toll. So, Sinatra hätte bestimmt singen wollen.
Ja, genau. Das Kantige hat ja schon Tony Curtis, finde ich. Ne? Also,
ja.
Und so sind das zwei Typen, die unterschiedlich komisch sind.
Genau.
Das hat aber sich Tony ganz gut Curtis ergänzt. Hatte kein Problem damit.
Nee, der fand es toll. Also es gab noch ein, zwei Hiccups, also da kommen wir noch dazu. Bei der Rolle der Sugar Cane, also der weiblichen Hauptrolle, sollte zunächst die erfahrene Sängerin und Schauspielerin Mitzi Gaynor das übernehmen. Und die hatte schon eine Menge Erfahrung. Die hatte auch schon mit der Monroe 54 Rhythmus im Blut gedreht. Mhm. Die hat auch mit David Niven 1956 hat sie die falsche Eva gemacht und die Girls, Schicksalsmelodie und so weiter und so fort. Und das sah schon so aus, als wenn das klappen würde und sie hatte die Rolle schon. Dann hat der Wilder aber mitgekriegt, die Monroe hat doch Zeit, die kann doch, die hat jetzt doch eins ihrer anderen Projekte irgendwie wieder, ja.
Darf ich mal fragen, wenn Marilyn Monroe nicht diese Rolle gespielt hätte, wäre das dann dieser Welterfolg geworden?
Das ist ein wahnsinnig gutes Drehbuch, weiß ich nicht. Und Mitzi Gaynor hat halt schon eine Menge gemacht, also.
Vielleicht wäre die dann nochmal so. Noch bekannter geworden. Aber sie passt perfekt da rein.
Genau.
Also perfekt.
Genau. Absolut perfekt. Ja.
Aber das ist natürlich auch ein bisschen, wie ist er denn daraus, wenn er die schon engagiert hatte?
Die war in den Gesprächen und das war früher ein bisschen anders.
Nee, er ist einfach nicht zum Gespräch gekommen.
Früher war das ein bisschen anders. Es ist ja auch vorgekommen, dass entweder die Leute also nur mal kurz angerufen wurden, so zwischendurch. So, übrigens, du bist nicht mehr dabei und manchmal wurden sie gar nicht angerufen und waren halt einfach raus. Und dann haben die manchmal, ich weiß, welcher Film war das noch, da hat die eine Schauspielerin, hat in der Zeitung gelesen, dass die und die Rolle
sie nicht so, mehr hat.
War das sogar die Scarlett? Ich glaube, es war die Scarlett. Irgendeine wollte das haben. Damals wollten ja alle mitmachen bei Vom Winde verweht. Alle wollten das spielen, unbedingt, weil das ja so ein Mega-Erfolg war, das Buch. Und schade, aber du kannst dir vorstellen, sitzt sie wohl im Café und liest die Zeitung, da steht, dass die, wie hießen die nochmal hier, die Hauptdarstellerin hier bei
Vivien Leigh,
diese furchtbare Dame. Furchtbar,
Vivien Leigh.
Nein, das war ein Scherz. Nein, ganz toll, ganz toll.
Ironie.
Das war Ironie. Aber wisst ihr, wen ich viel, viel schöner fand? Olivia de Havilland, die fand ich noch schöner.
Ja, die war auch toll, das war die andere, ja.
Aber wir schweifen ab. So, Marilyn.
Auch ein schöner Film.
Ja, absolut. Marilyn Monroe jedenfalls stand zur Verfügung. Und Wilder hat die Chance ergriffen und hat sie sich geschnappt, obwohl er schon beim Dreh, die haben ja vorher zusammen gemacht, das verflixte siebte Jahr. Und da hat er keine guten Erfahrungen mit ihr gehabt. Sie liebten und sie hassten sich sozusagen. Und er wusste auch, dass jetzt wieder so eine nervige Angelegenheit bevorsteht. Aber er wusste auch instinktiv, dass sie die Beste für den Part ist.
Und er kannte sie schon.
Ja, eben. Naja, klar.
Deswegen.
Er konnte sich drauf einstellen. Und er hat wohl immer wieder gesagt, also er hat sich so wie so ein Mantra immer vorgekocht, hat immer gesagt, hey, ich bin nicht mit der verheiratet. Ich kann irgendwann nach Hause gehen. Also, ja, Mitzi Gaynor raus, Marilyn Monroe rein. Bei den Proben mit Marilyn war alles super. Da ist sie wohl, war so immer pünktlich, hat alles geklappt. Also wenn sie sich einen Text merken konnte, hat das alles wirklich wunderbar funktioniert. Wilder hat ja auch immer wieder gesagt, er fand ihre so dieses leicht Vulgäre von ihr, das fand er immer ganz gut. Sie war halt eine Kollerschnauze, würde man auch ein bisschen dazu sagen. Sie war nicht nur so ein feines Mädchen, ne? Also das Kleid, die Norma Jean Baker vom Lande. Und das schien wohl ab und zu ein bisschen durch und das hat ihm sehr, sehr gut gefallen. Und was er auch gut fand bei ihr, sie hat was das Konzept anbelangt, immer sehr schnell verstanden, was der Witz war in der Szene. Mhm. Du musstest ihr nur sagen, du, der Witz ist jetzt gerade das, jetzt ist die Ukulele oder jetzt sind es wieder mal deine Brüste und so weiter. Blablabla. Aber die hat es sofort verstanden und hat auch ein wahnsinnig gutes Timing. Proben also super, aber als der Dreh dann tatsächlich losging, da wurde es dann leider wieder sehr anstrengend. Die kam Stunden zu spät.
Ja. Wie kommt das denn dann, wenn die Proben gut liefen?
In einem berühmten Interview hat der Wilder erzählt, sie zu ihm meinte, du, sorry, ich habe mich verlaufen, ich wusste einfach nicht mehr, wo das Studio ist.
Naja, da muss man schon was einnehmen.
Zu spät kommen, wenn das ganze Set aufgebaut ist, alle auf dich warten und ich meine, das kostet ja ein Heidengeld.
Vielleicht ist es auch irgendwie doch eine Art Nervosität, wenn es ernst wird.
Ja, sie war schon so ein Megastar, ne? Dass sie halt irgendwann ein bisschen da abgedriftet ist. Also, die hat es ja auch nicht nur leicht gehabt, die junge Dame.
Allerdings.
Wahnsinnig alt ist sie damals ja auch nicht geworden. Was fies war an dieser Nummer, war, dass Tony Curtis und Jack Lemmon da unter ihrer Arbeitsweise wahnsinnig gelitten haben, weil der Wilder zu den beiden gesagt hat, Jungs, ich weiß, ihr seid toll, ihr könnt es, aber ich muss euch Folgendes sagen. Ich werde immer den Take nehmen, die Aufnahme, in der Marilyn gut war. Egal, wie ihr dann wart in dem Take. Das hieß, Lemmon und Curtis mussten immer auf der 12 sein, beziehungsweise immer perfekt abliefern, konnten sich nicht einen Ausrutscher leisten, weil das war egal. Billy Wilder war es egal. Der hatte gesagt, wir müssen das nehmen, wo die Monroe funktioniert.
Einer muss der Chef sein.
Ja, und es war offensichtlich Marilyn.
Billy.
Das Problem war halt tatsächlich, dass sie immer wieder ihren Text vergessen hat, beziehungsweise sich gar nicht raufgeschafft hat oder eben halt auch mal falsch gesagt hat. Berühmte Szene ist die It's me, Sugar-Szene. Mhm. Ich bin's, Sugar, sollte sie eigentlich nur sagen. Mhm. Ich bin's, Sugar. Und sie hat aber bei den Dreharbeiten immer wieder gesagt, Sugar, ich bin's. Sie hat es immer verkehrt rum gesagt, was wirklich an den Nerven des gesamten Teams dann natürlich immer zerrte. Aber wenn es funktioniert hat, dann hat es richtig funktioniert und Marilyn hat abgeliefert. Und wir hören uns jetzt einen kurzen Ausschnitt an, wo der Humor wirklich, das macht sie einfach schön. Es hört sich auch schön an, ist schön synchronisiert. Bitte sehr.
Seid ihr der Ersatz für Bass und Saxophon?
Erraten! Ich heiße Daphne und das ist Josephine.
Nein.
Und du?
Ich heiße Sugar Cane.
Ah, Sugar Cane.
Aha, mein Künstlername. Richtig heiße ich Kowalczyk.
Polin?
Ja. Ich stamme aus einer Künstlerfamilie. Meine Mutter ist Klavierlehrerin und mein Vater ist Arrangeur.
Was arrangiert er denn?
Die Güterzüge auf dem Abstellgleis.
Oh!
Auf dem Abstellgleis.
Sehr schön.
Ah, wunderbar.
Aber ihre Stimme ist im Original schön.
Ja, sie hat natürlich eine schöne Stimme gehabt, aber ja. Schon gut.
Naja, so ist das halt manchmal mit
Und der Tomalla als Jack Lemmon war natürlich auch wunderbar.
Ja, die sind schon, das ist schon toll. Und das ist ja auch schwer. Also ich weiß ja, wie das ist beim Synchron. Es ist einfach total schwer, weil das Englische ist immer kürzer und das Deutsche ist immer länger. Und dadurch wird das so schwierig, wenn du denselben Satz, also bei It's Me Sugar ist es nicht so schwer, aber bei anderen Sätzen kann es ganz furchtbar sein.
Was mir hier halt auch wieder, wenn es um den Sound geht, halt einfällt, ist, dass es ist ja eine Zeit lang jetzt irgendwie, ich glaube in den 90ern, Anfang der 2000er auch mal so Mode gewesen, alte Filme neu zu synchronisieren und das neu abzumischen und sowas, und das gefällt mir gar nicht.
Nee, ich finde das auch nicht.
Weil
nicht,
dieses alte Knistern und Rauschen, das hat so einen Charme.
Die standen gerade im Zug, deswegen war dieses Rad.
Ja, das auch, das ist ja, aber ich meine jetzt so grundsätzlich, ne, das ist halt. Aber auch der deutsche Film, ne? Wenn ich mir jetzt so halt, diese neuen Imhoff-Filme sind ja toll, das ist eine tolle Produktion, ich freue mich für alle Beteiligten.
Ich kenne nur die alten.
Genau, und die sind einfach wunderschön, aber hast du das mal wieder gesehen, das ist dieses Dumpfe und der Ton ist nicht gut, aber es ist toll.
Die alten,
es ist schön einfach, es ist einfach schön. Aber wo schön, Billy Wilder war ja natürlich auch immer ganz schön frech, wenn es darum ging, über Monroe zu reden. Zum Beispiel hat er, einer seiner Lieblingssätze war, ich zitiere, ja, sie hat Brüste aus Granit und widersetzt sich der Schwerkraft. Außerdem hat sie ein Hirn wie ein Schweizer Käse voller Löcher.
Das wäre heute, glaube ich, nicht mehr so ganz PC.
Er hat das mal irgendwann mal rausposaunt während der Produktion und da soll sie ihn dann auch angerufen haben und gesagt haben, er soll sich doch bitte selber, Punkt, Punkt, Punkt.
Gut.
Also, da hat sie aber, da war
konnte sie
aber,
sich schon wehren.
Die konnte sich auf jeden Fall, war so persönlich am Rohr sozusagen, hat gesagt, Willi, weißt du was? Mach doch mal selber. Was ein bisschen tragisch ist, also die haben es tatsächlich auch öffentlich natürlich gefetzt. Sie hat irgendwas über ihn gesagt, er hat irgendwas über sie gesagt und er wollte sich eigentlich auch mit ihr versöhnen. Also er wollte auch eigentlich sagen, du, das war nicht so gemeint. Und er hat ja auch Jahre später gesagt, ich persönlich hatte ja nie ein Problem mit Marilyn Monroe. Marilyn Monroe hatte ein Problem mit Marilyn Monroe.
Das denke ich, wird wahrscheinlich die Wahrheit sein.
Die Wahrheit sein. Das Problem ist, die konnten sich nicht mehr aussprechen. Da ist er vorher gestorben.
Ach, das ist ja furchtbar.
Also, dazu ist nicht gekommen. Und er hat Jahre später das halt auch mal gesagt, das ist halt eben bei diesem ganzen Theater natürlich auch Kokettiererei und sowas, ne, da so ein bisschen da auf den Busch klopfen und so ein bisschen Tamtam machen. Aber er hätte sie schon ganz gerne gehabt, ihr wenigstens einmal zu sagen, du Mädchen, ich hab dich doch lieb,
das ist alt. Das ist gar nicht so lange danach gewesen. Genau. 62 ist sie gestorben, oder? So. 3 Jahre, also das ist nicht so lang.
Genau, und in der Zeit haben sie es eben nicht hingekriegt.
Manche sagen gestorben worden, ne? Also.
Ja, glaube ich auch. Ja, also ich glaube das auch.
Ja?
Ja, echt? Ja, ich glaube das.
Das war wohl sehr heiß. Man weiß es nicht.
Ja, müsste man den Kennedy mal fragen, was ist aus dem eigentlich geworden?
Da geht doch mal. Da habe ich auch so geguckt gestern, weil ich habe gedacht, der wäre viel später, der ist ja 63 umgebracht worden. Ich dachte, das wäre Ende 60 oder so.
Nein.
Das ist ja schon wirklich, das war ein Jahr, nachdem sie tot war.
Ja genau, 63 oder 64,
Kennedy tot. 63, gestern geguckt.
So früh, weil er sagte ja noch irgendwie, die Amerikaner müssen auf dem Mond landen und das hat er überhaupt nicht mehr mitbekommen.
Der war nur 2 Jahre Präsident.
Okay.
Not because it's easy, but because it's hard, hat er gesagt. Deswegen werden wir das machen. Kleiner Anspieltipp, JFK Revisited von Oliver Stone. Der hat jetzt ein Nachfolgewerk gemacht zu seinem großen JFK-Film. Der ist jetzt vor kurzem rausgekommen. Unbedingt gucken. Es ist sehr, sehr anstrengend. 2 Stunden lang wird man bombardiert mit neuen Fakten. Aber toll. Toll.
Wird er nachgespielt? Spielt denn jemand?
Nein. Naja, es gibt so ein paar Szenen, wo sie das so ein bisschen nachgeht, aber es ist eine Dokumentation, es ist kein Spielfilm. Nicht wie damals mit Kevin Costner, sondern eben eine Dokumentation.
Der war auch anstrengend, der Film, muss man die ganze Zeit aufpassen, ne? Die ganzen Fakten, das war schon viel.
Ja, das stimmt. So, zurück zu Manche mögen es heiß. Bei den Kostümen wollten Tony Curtis und Jack Lemmon genauso eine schicke Garderobe wie die Monroe haben. Die haben gesagt, wir wollen nicht da irgendwie so ein Ding so euren Fetzen rumrennen.
Also wenn wir schon mal als Frauen rumlaufen, dann auch richtig.
Ja. Die erste Idee war halt, dass die sich natürlich, wenn die flüchten, sich irgendwas greifen, eben halt und irgendwelches Zeug irgendwie dabei haben und so. Aber Lemmon und Curtis haben gesagt, nee, wir wollen schon, so, das soll schon richtig schicke Sachen sein. Und die haben darauf bestanden, denselben Kostümdesigner zu kriegen wie die Monroe. Und die hatte in ihrem Team Ori Kelly. Aus ihrem persönlichen Team und der hat Maß genommen und der meinte wohl aus Scherz hinterher zu melden, weil die konnten sich ganz gut und der war halt auch schon, der war ein Typ, der hat zu ihr gesagt, du, der Tony Curtis hat aber einen schöneren Hintern als du. Okay. Und jetzt? Marilyn Monroe hat sich darauf angeblich zu ihm umgedreht und hat ihre Bluse aufgerissen und hat gesagt, aber dafür hat er nicht solche Titten. Wenn ich das mal so sagen darf, sie hat es genauso zu ihm gesagt.
Also schlagfertig war sie auch.
Auf jeden Fall.
Also Respekt.
Sehr gut, ja.
Super Nummer.
Was ja wohl auch
und das
stimmt.
1958.
Ja. Als es um die Charaktere jetzt der Männer in Frauenkleidern ging, da haben sich Jack Lemmon, beziehungsweise Jack hat sich dafür entschieden, eben dieses eher laut und alberne Daphne da zu sein, ne, so frech. Und Tony Curtis meinte, da muss ich natürlich das Gegenteil machen, weil beides die ganze Zeit so...
Das wird nervig.
Das hält natürlich keiner aus. Es wäre zu nervig geworden und hat er sich entschieden, eben das so elegant zu machen, ne, so ein bisschen so dieses... Ne, so Kinn immer ein bisschen oben und so, eigentlich keine Witze unter der Gürtellinie. Und basiert hatte angeblich seine Josephine auf Grace Kelly und seine Mutter.
Das ist auch spannend.
Grace Kelly, ne, eine der wirklich, also das war nur, also purer Glamour, ne? Eigentlich,
ja.
Muss man einfach mal sagen. Und dann hat er gesagt, das machen wir jetzt auch hier. Komm, mach so rein. Und meine Mutter.
Wie war die Mutter?
Und meine Mutter.
Aber vielleicht hat er eine sehr elegante Mutter gehabt. Ja. Wahrscheinlich.
Damals waren Frauen ja immer sehr elegant, ne? Muss man sagen.
Ja, ist das so?
Ja,
ich weiß nicht, ob mir diese Pauschalisierung jetzt doch, so gefällt. Doch. Weiß ich nicht. Kann doch auch sein, dass welche nicht so elegant sind.
Wir sind doch heute mehr Unisex, alle Menschen, ne? Männer wie Frauen. Aber damals gab es ja noch klassische Rollen, Mann, ja, Frau. Und das war auch eleganter. Ja. Das kann man ganz klar so sagen.
Mehr so, die Mode war mehr so Schnittkleider. Also die hatten halt einen guten Schnitt. Ja. Also das kennt man ja noch, wo man früher sagte, auch Uniformen, da sieht jeder drin gut aus. Also jeder hat eine gute Figur da drin. Mhm. So waren die halt geschnitten, die Schultern breit und wenn du einen Bauch hattest, hast du nicht gesehen.
Na klar.
Das war bei den Frauen ja noch extrem.
Ich den ganzen Tag in Uniform rum.
Und ich
hätte
heute
das hier nicht ausposaunt.
Und ich habe heute ein Elsa-Shirt an für meine Tochter, weil die auch ein Elsa-Hemd anhatte. Und deswegen habe ich ein Elsa an.
Unisex, sag ich doch.
Unisex halt.
Ja, das ist ja heute.
Aber apropos, um zu sehen, ob dieser komplette Look, Kostüme und Make-up, dass es auch funktioniert, hat Wilder seine beiden männlichen Hauptdarsteller in ihrem vollen Damenaufzug in die Frauentoilette geschubst.
Ah, okay.
So, jetzt geht ihr da mal rein. So, jetzt gucken wir da mal. Und keine der anwesenden Damen hat bemerkt, dass da jetzt zwei Männer auf dem Darmklo rumlaufen.
Das ist der Top-Test.
Und Wilder hat dann noch gesagt, zack, so bleibt euer Look, genau so lauft ihr rum. Curtis, der hat aber gesagt, naja, wir sind jetzt auch nicht so glamourös geschminkt gewesen und so. Und vielleicht haben die uns, weiß ich nicht, deswegen nicht erkannt und sowas. Und vielleicht hat einfach keiner auf uns geachtet. So, dann haben sie sich nochmal in einem anderen Look aufgebrezelt. Also Tony Curtis hat gesagt, jetzt machen wir so und nochmal ein bisschen auffälliger schminken und so weiter und damit es noch viel krasser ist und so. Und jetzt sind sie nochmal auf Damentoilette gegangen und sind wie nach einer Sekunde rausgeschmissen worden. Hey, was ist hier los, ihr Kerl? Und die sind sofort erkannt worden. Also,
ach, sind erkannt worden.
Und dann laut im Protest rausgeschmissen worden aus dieser Damentoilette und Billy Wilder hat halt draußen gestanden und gesagt, ich hab's ja gesagt.
Das war zu auffällig.
Wenn du übertreibst, fällst du auf.
Die erste Version von dem Make-up hat besser funktioniert und die haben sie dann auch genommen. Rollenanlegung. Billy Wilder, der wollte immer mit Cary Grant drehen. Das war so ein Traum von ihm, das wollte er unbedingt machen. Aber die haben nie ein passendes Projekt gefunden. Die kannten sich, die haben auch kommuniziert immer mal wieder. Aber die haben einfach nichts gefunden. Wenn der Wilder was vorgeschlagen hat, hat der Grant gesagt, nee. Und umgekehrt, wenn der irgendein Problem
Schade.
Hat.
Schade.
Eben, genau. Und da hat der Wilder auch nicht drunter gelitten, aber das hat ihn schon gestört, dass es nie geklappt hat. In Manche mögen es heiß, spielt Tony Curtis ja noch diesen Millionär. Mhm. Verkleidet sich ja da nochmal anders.
Doppelrolle.
Genau.
Also eigentlich eine Dreifachrolle.
eigentlich eine Dreifachrolle.
Super, das ist so toll.
Spielt den Erben von Shellöl, ne? Und als es darum ging, wie er diese Rolle anlegen sollte, meinte Curtis bei den Proben so, ich kann eine ganz gute Cary Grant-Imitation.
Ach.
Und Billy Wilder hat gesagt, super, das musst du machen. Dann habe ich den wenigstens halbwegs in meinem Film. Mach das, dann habe ich so was Ähnliches wenigstens dabei. Und Cary Grant, der hat dann seine eigenen Vorführungen bekommen und der soll angeblich nach der ersten Sichtung gesagt haben, ich rede ja so überhaupt nicht. Das stimmt ja gar nicht. Aber in Wahrheit fand er es wohl schmeichelhaft und sehr lustig und den Film fand er sowieso wunderbar.
Ja, das glaube ich. Ja, also wer findet gesagt, den nicht gut?
Ja, eben, er hat gesagt, nee, das ist
den muss man aber gut finden.
Also, ja, kann man nicht anders.
Ja.
Das berühmte Ende, der Schlussgag, Wir erinnern uns, wenn alle im Motorboot davonfahren, also ne, Sugar kommt ja noch angelaufen und sagt, ah, ich bin doch zu dir gehört und so, oh, ich bin doch ein Blabla, ich bin ein Musiker und so, ah, ich bin doch, du weißt doch, ich bin ein bisschen doof und so, das ist ein ganz schönes Ende. Und Jack Lemmon hat ja diesen anderen Typen kennengelernt, dem auch die Yacht gehört, diese Osgood Fielding, der Dritte.
Großartige Rolle.
Tolle Rolle. Warum er den nicht heiraten kann, ne? Und dann schließlich gibt er auf und sagt, ich bin ein Mann. Und dann kommt ja diese herrliche Antwort, niemand ist vollkommen. Wir hören uns mal die Originalszene an, bitte.
I smoke. I smoke all the time.
I don't care.
Well, I have a terrible past. For 3 years now, I've been living with a saxophone player.
I forgive you.
I can never have children.
We can adopt some.
But you don't understand, Osgood. I'm a man.
Well, nobody's perfect.
Ja, und dann ist der Film zu Ende.
Klasse, ey. Großartig. The End. Tatsächlich wäre dieser Satz fast nicht im Film gewesen.
Ach, wieso?
Billy Wilder und sein Drehbuchautor, ne, Mr. Diamond, die konnten sich ewig nicht einigen. Der allererste Vorschlag von Diamond war eben dieses, niemand ist vollkommen, nobody's perfect. Aber Wilder meinte die ganze Zeit, vielleicht fällt uns da noch was Witzigeres ein, vielleicht kann der noch was Besseres sagen. Die haben das aber erstmal ins Skript genommen, sozusagen als Platzhalter und das ewig mit sich rumgeschleppt. Und selbst am Drehtag dann von der Szene hatten sie immer noch nichts Besseres. Und da hat Wilder noch gesagt, na lass uns das erstmal drehen. Und vielleicht können wir später das noch nachsynchronisieren und drüber sprechen mit einem noch viel witzigeren Satz. Es fiel ihm einfach nichts ein, es ist nichts eingefallen. Und Wilder und Diamond waren letztendlich davon überzeugt, dass es nicht so super witzig rüberkommt. Das ist okay, das ist ein Lacher und so, und das ist in Ordnung, aber die dachten so, ah Mann, wir hätten vielleicht etwas Besseres. Bei den ersten Vorführungen ist das Publikum sofort ausgerastet. Und, yeah. Der Wilder hat auch hinterher erzählt, er meinte, er hat noch nie ein Publikum so doll lachen hören bei einem Schluss. Das hat er noch nie so erlebt. Noch nie erlebt.
Das ist der perfekte Endpunch, ne? Also so wie so ein Gag aufgebaut ist. Und dann kommt der Punch und alle lachen und das Ding
ist
vorbei.
Da kann nichts mehr kommen. Das ist einfach so ein Ding, so auf die 12. Und es ist halt wirklich einer der absoluten Schluss-Gag-Klassiker, ne? Muss man einfach sagen.
Ich finde es auch großartig. Dürftest du vielleicht heute nicht mehr machen, Diskriminierung.
Ja, nur bei diesem...
Heute darfst du gar nichts mehr machen.
Heute darfst du überhaupt gar nichts mehr machen.
Einen Bud Spencer-Film zeigen.
Gar nichts mehr machen. Manche mögen es heiß, es ist jetzt wirklich auch sehr interessant, war ein tatsächlich sehr heißer Film. Die katholische Vereinigung in Amerika hat den Film verurteilt 1959 als moralisch fragwürdig und haben ihm vorgeworfen, Homosexualität, Lesben und Transvestiten zu fördern.
Sowas dachte ich gerade, ja.
Ja, war ganz, ganz schlimm. In Kansas wurde der Film tatsächlich komplett verboten.
Du siehst, der Gegenwind ist einfach immer da, nur er hat eine andere Thematik.
Genau.
Ist in Kansas komplett verboten worden, weil Wilder gesagt hat, nee, er wird die Liebesszene zwischen, also die, wenn man sich das nochmal anguckt, was sie da machen auf dem Schiff, ne, auf der Yacht, Tony Curtis und Marilyn Monroe, das ist schon heiß. Also das ist schon, das hat was für sich, ja. Also klar hat es einen Comedy-Faktor, aber das war schon toll. Also es ist eine tolle Szene.
Ja, aber die sind ja angezogen.
Ist ja egal. Damals war das den Leuten egal. Und das sollte rausgeschnitten werden. Und Wilder hat gesagt,
obwohl die angezogen
auf gar keinen Fall, das wurde nicht rausgeschnitten. Und in Memphis ist der Film quasi nur für Erwachsene freigegeben worden. Also die hatten ja andere FSK-Regelungen sozusagen, ne, ihre Einteilung und sowas. Und da wurde halt gesagt, nee, da wirklich nur Erwachsene. Darf auch
aber
kein...
den harten Sprit aus Memphis, Tennessee, den kannst du dir reindrehen und den Film gucken. Ne?
Ja.
Und
wann wurde das dann für alles freigegeben? Weißt du das noch?
Oh, das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich nicht, müssen wir mal nachgucken. Es ist natürlich dann erst tatsächlich wahrscheinlich erst 20 Jahre später oder sowas. Dann
also heute darf man ihn schon überall sehen.
Heute darf man ihn dann durchaus überall sehen.
Ich glaube auch.
Apropos überall sehen, dann wollte man das auch auf der Bühne sehen. Gleich zwei Musicals sind auf diesem Film basierend. 1972 kam das Musical Sugar heraus und das ist sehr erfolgreich gelaufen. 500 Aufführungen hat es da gegeben, das ist ja ganz gut. Und dann 30 Jahre nach dem Erfolg des Films kam dann noch ein weiteres Musical raus mit dem Filmtitel halt, Some Like It Hot. Und da hat Tony Curtis mitgespielt noch als älterer Herr. Auf der Bühne hat er die Rolle des Osgood Fielding, dem Dritten, gespielt.
Nein, Wahnsinn.
Ah, lustigerweise. Ja, da hat er den gespielt. Toll. Und das hat ihm wohl auch 273 Mal Spaß gemacht, das Singen und Tanzen. Aber den Film fand Curtis dann immer besser. Mhm. Hat er mal gesagt, das Bühnen ist ganz lustig, ich mache da mit und so, das ist auch schön, aber das war alles andere ist mir hier zu chaotisch und so. Und der Kern des Films, also das Herz des Films, das kann man nicht auf die Bühne transportieren, war er so der Meinung. Ich habe den ja mal bei einer Party getroffen, den Tony Curtis. Das war die goldene Kamera, glaube ich, am Gendarmenmarkt. Was hat da mal stattgefunden? War die goldene Kamera, glaube ich. Und da war diese Party danach und da habe ich so mit Otto abgehangen und so und mit Dieter Landuris eingetrunken. Jetzt
sagt
und
der,
so.
Wen er alles kennt.
Mit Dieter Landuris so eingetrunken und so und wir laufen halt an und der Dieter so toll, tolle Leute und dann lief halt Tony Curtis rum. An dem Abend hat er, glaube ich, für sein Lebenswerk was bekommen, ne? Und ich gehe halt auf ihn zu und fange halt an zu erzählen, dass ich das große Rennen um die Welt und so, ach so tolle Filme, ach, es ist super alles und so. Und er so hat mir in die Wange gekniffen.
Nein.
Kniff mir in die Wange und sagte mir, das freut mich, junger Mann, das freut mich.
Also wahrscheinlich schon wieder einen oder anderen Drink drin gehabt.
Na, weiß ich nicht.
Wie alt das war ist. Der denn da? Oh, schon Gott. Älter, ne? Ja,
das ist jetzt wahrscheinlich 15 Jahre her. 17, Wann ist er gestorben? Weiß ich gar nicht.
Ich fand es ja nur so traurig, dass der sich so hat straffen lassen.
Ach, das waren so alle irgendwie.
Wow. Das ist schade.
Ja, das ist schade. Aber es war toll. Ich habe ihn und er kniff mir in die Wange. Der gute Toni.
Der gute Toni. Mal, ich habe Pierre Brice die Hand gegeben und er ist in die Wange gekniffen.
Genau, das ist doch toll. Pierre Brice ist das schon eine Hausnummer, ey. Das
und er war bei Frank Sinatra, also er hat auf dem Stuhl gesessen.
Von Frank Sinatra. Und den Wein getrunken von Frank Sinatra. Wie hieß der? Gabi?
Gabi.
Gabi.
Ich weiß es nicht. Das American Film Institute hat den Film bei den amerikanischen Komödien auf Platz 1 ihrer Top 100 Liste gepackt. Haben sie gesagt, Platz 1 ist der witzigste amerikanische Film aller Zeiten, Billy Wilder. Okay. Der fand es sehr nett, der war sehr geschmeichelt, er meinte, ich freue mich, aber das stimmt einfach nicht. Mhm. Es ist eine der besten Komödien, aber nicht die beste, weil sowas gibt es nicht, meinte er. Das gibt's
die beste.
Nicht. Die beste gibt es nicht.
Hat
es gibt,
recht.
Er meinte, es gibt die besten.
Ja,
aber das Beste, das hat für ihn nicht existiert und sein Film schon gar nicht. Und
ja, Grumpy Old Man.
Nein, aber er war ja stolz drauf, er fand es toll.
Ja, aber das finde ich auch, das ist auch Geschmackssache.
Aber eben zu sagen, dass das Beste ist, das wollte er nicht. Mhm. Das Produktionsbudget damals, 1958, war?
8 Millionen Dollar.
1958.
Viel zu viel, oder was?
Viel zu viel. Mhm. Es waren 2,9 Millionen Dollar, was auch schon viel ist. Das ist auch schon eine Menge. Und umgerechnet auf heute wären das knapp 28 Millionen Dollar. So, Produktionskosten.
Da sieht man mal.
Also was ja auch Peanuts ist heutzutage. Ja, 28 eben. Millionen, das ist ja, da stehen die Avengers nicht mal aus dem Bett auf morgens.
Ja, ja.
Also das ist ja...
Hat sich schon sehr verändert.
Und jetzt eingespielt, dann bereinigt oder...
Na, erstmal weltweit damals... Was hat eingespielt?
Also damals eingespielt.
Damals eingespielt.
Also wenn er 2 gekostet hat, dann hat er eingespielt, was meinst du, 80 vielleicht? Nee, so viel nicht.
Wenn er 2 gekostet hat, 20?
Ja, ich bleib auch mal, geh runter auf 40.
Okay, nicht schlecht. Es war ein Mega-Erfolg. Es war wirklich ein Mega-Erfolg. Und er hat 49 Millionen Dollar weltweit eingespielt. 49 Millionen. Und das war wirklich eine Menge. Weil, jetzt kommt's, inflationsbereinigt war das fast eine halbe Milliarde. 466 Millionen Dollar wäre das heutzutage.
Wow.
Puh, das war schon wirklich. Das
und nur im Kino.
Und nur im Kino, genau. Nur im Kino, Kinoauswertung.
Keine DVD, kein Fernsehen.
Richtig. genau. Ja.
Und nur eine Komödie, ne? Keine Special Effects.
Naja.
Also groß, na, klar gibt's auch, aber halt anders.
Marilyn Monroe Special Effect. nominiert für 6 Oscars damals, unter anderem Jack Lemmon und Billy Wilder, ne, also für Regie und auch die Kameraarbeit und das Drehbuch waren nominiert, gewonnen bei den Oscars, hat aber nur, witzigerweise, die Kostümabteilung.
Oh.
Der Ori Kelly, der hat da seinen Oscar bekommen und der ist schon wenige Jahre später, ist er auch gestorben, 64, da war er dann schon tot. Ansonsten gab es einen britischen Filmpreis, es gab einen BAFTA für Lemmon, der hat den bekommen. Es gab einen Bambi für Tony Curtis. Meistens haben aber Jack Lemmon und Marilyn Monroe gewonnen. Der Tony Curtis ist öfter leer ausgegangen.
Ach komisch, ich fand den auch gut.
Ja, die sind beide toll. Ne? Aber, ja. der Lemmon, der ist ja danach ist er so richtig durch die Decke gegangen.
Ja.
Und der hat... Da klingelt was.
Oh. Wenn man Marilyn hat auch was bekommen.
Die hat meistens die Publikumspreise gewonnen. Mhm. Mach doch mal das Ding aus. Die hat meistens die Publikumspreise bekommen, wirklich auf den Festivals weltweit. Die gab es eben für sie. Und bei den Golden Globes haben sie gleich mal 3 Preise gekriegt. Bester Film des Jahres, also Komödiensparte. Beste Darstellerin für die Monroe und auch wieder bester Darsteller Jack Lemmon. Mhm. Weil die dann auch gerne mal beide nominiert wurden. Und der Jack Lemmon hat dann aber meistens gewonnen. Aber Tony Curtis, galant wie er war, hat ja auch immer gesagt, der Jack, der war einfach besser.
Oh, sehr süß.
Der Jack war einfach besser, der hat das bessere Momentum gehabt. Weißt du, das war einfach das Ding. Voilà, unser Platz 58, Billy Wilders, manche mögen es heiß, ich bin mit meinen Fun Facts durch.
Wow.
Schön, oder? So. Yeah. CJ.
CJ. Oh Gott, jetzt muss ich...
CJ, nein, das ist ja gar nichts Schlimmes.
Für Leute, die gerade erst zugeschaltet haben heute, unser Filmplatzierungspate Claudia Jakobshagen.
Das kann man ruhig gendern, finde ich. Da kann man ruhig Patin sagen, finde ich.
Ah, danke.
Also an der Stelle finde ich es okay.
Es wäre mir nicht aufgefallen, aber hier passt
aber,
es.
Aber ja, finde ich, da kann man das ruhig sagen.
Die Patin.
Die Patin. Erstens.
Die Patentante.
Jetzt darfst du kurz mal plädieren, auch wenn du den jetzt schon eine Weile nicht mehr gesehen hast. Wir haben ihn jetzt ein bisschen aufgearbeitet, da kommt ja bestimmt die eine oder andere Erinnerung auch zurück. Warum ist es für dich einer der besten Filme aller Zeiten?
Also, weil der hat ein super Tempo. Mhm. Und er hat wirklich sehr viel Witz, schon dieses Ende. Du hast ja erzählt, dass sie einen anderen Satz gesucht haben, aber dieser Satz passt wie die Faust aufs Auge. Der ist so genial. Und was ich auch toll finde, ist, das war mir gar nicht mehr so bewusst, dass die so toll da gesungen hat. Also sie hat ja auch so einen besonderen Charme. Und und ich finde ihn erstaunlicherweise, du hast das ja schon gesagt, also dass die Kirche sich dagegen gewandt hat, ich finde ihn unheimlich modern.
Ja.
Er ist unheimlich modern, wenn man sich vorstellt, wie, ne, der ist ja jetzt 70 Jahre alt.
59 rausgekommen.
60. Ja, 2019, 60, also 63 Jahre alt. Total modern. Mhm. Ne? Also, und er hat es ist sehr vieles drin. Es ist die Gangstergeschichte drin, es ist ein Musical drin, es ist die Komödie drin, es ist die Liebesgeschichte drin. Also ja, deswegen.
Toll. Hast du eine bestimmte persönliche Erinnerung an den Film? Irgendwie, wann du das erste Mal gesehen hast oder irgendwie sowas? Oder gibt es eine bestimmte persönliche Erinnerung, die du mit Manche mögen es heiß verbindest?
Ich habe in Erinnerung die Verkleidung. Die ist mir damals irgendwie so im Kopf geblieben. Diese Verkleidung mit dieser Damenkapelle.
Ja.
Also das habe ich so im Kopf. Und der Schluss.
Ja, okay.
Der Schluss. Also erstaunlicherweise, das wundert mich ein bisschen, dass der keinen Preis, vielleicht hat er ja auch, und du hast es jetzt nicht gesagt, ich finde den alten so toll. Diesen Osgood.
Joe Brown heißt er, glaube ich.
Johnny Brown.
Toll.
Der ist mir total, also wenn du mich gefragt, ich hätte immer gesagt, das ist der Film mit Marilyn Monroe und diesem. Also hatte ich noch mehr im Kopf als jetzt. Tony Curtis war mir gar nicht so, dass er das war. Der war für mich die ganze Zeit diese Frau.
Ja,
aber
okay.
Das
verwischt sich, weil sie als Frauen verkleidet sind.
Na toll, ist doch auch dieser Kapellmeister, dieser Manager sozusagen, wie heißt der, Beanstalk oder was, ne? Wenn die Anführerin, wie heißt denn das, die Dirigentin da, die Chefin sozusagen immer nach dem Bult, immer Beanstalk!
Ja. So, aber es ist auch schon, wie gesagt, das erste Mal, da war ich ein Kind. Das ist ganz lange her.
Ja.
Dass ich den gesehen habe.
Das ist eine meiner Fragen, wann du das letzte Mal gesehen hast.
Ich habe den dann nochmal gesehen irgendwie und dann habe ich ihn auch nochmal gesehen, aber immer so auch in Teilen. Irgendwo lief das und man guckte rein und man machte wieder was anderes, weil man keine Zeit hatte, irgendwie so. Also das letzte Mal, also es ist bestimmt 30 Jahre her.
Ja,
aber ich habe gestern Abend mal in den Trailer
geguckt. Ja, das ist ja aber, der Film bleibt ja auch hängen.
Vorbereitet.
Der bleibt ja auch hängen. Kannst du denn sagen, wie oft du ihn gesehen hast, so dreimal, so würdest du sagen?
Drei, viermal würde ich sagen.
Okay. Ja. Lieblingsszene haben wir eigentlich schon erarbeitet, ne? Ist es das Ende oder die Sache mit Osgood dann vielleicht?
Ja, das Ende, ja. Also die finde ich einfach ganz großartig.
Ja.
Natürlich auch total süß, die Szene, wo sie da zu ihm ins Bett kriecht. Die finde ich auch so niedlich. Ja, so niedlich. Ja,
niedlich ist ein Wort, das man benutzen kann.
Ja, also es ist so, das finde ich schon toll. Also ich meine, es gibt ja mehr. Es ist ja so ein, inzwischen... ist es ja so ein häufiges Ding, so eine Verkleidung und einer weiß nicht, was ist der andere.
Ja.
Tutsi.
Toller Film. Das stimmt schon, das war damals wirklich ein heißes Ding, dass sich auch die Kirche noch aufgeregt hat. Heute ist das irgendein Spaß in irgendeinem Film. Ne? Das ist einfach auch die Verschiebung der Realitäten.
Das ist sehr oft gemacht worden, nicht immer so gut wie hier.
Das stimmt.
Gibt es denn einen Makel, irgendwas, was dir nicht gefällt?
Nee. Also bist du jetzt so ad hoc jetzt?
Nicht wahr. Okay. Nee. Völlig in Ordnung.
Ja, der Billy ist schon ein Meister seiner Klasse.
Mhm. Hast du, habt ihr einen Makel?
Nein, dass der Film zu Ende ist.
Ja, genau.
Und wenn wir jetzt ein Stammtisch wären, hätte ich gesagt, ja, ich finde blöd, dass sie nicht blank zieht letztendlich. Das ist ja einfach nur mal, ist ja nur anfüttern die ganze Zeit. Aber sowas würde ich ja nie sagen, weil ich bin ja wohl erzogen.
Ist ja auch nicht so, ist ja schon ganz schön erotisch, finde ich.
Sehr, wenn, oder? Also das ist wirklich, das ist
vielleicht
ja,
erotischer, als sieht, wenn,
als genau. Wenn, genau. Was man nicht sieht. Und dann ist die letzte Frage immer, wer gibt für dich die Standout-Performance da in dem Film? Aber das hast du jetzt auch schon gesagt, ne? Dass der den Osgood gespielt hat.
Ja.
Dass das für dich so das Ding war. Ne?
Also bis auf Marilyn, das weiß man ja, ne? Aber so schon eher.
Mhm. Ja, das ist schon toll.
Ich kann mich auch nicht erinnern, wo der dann nochmal gespielt hat, aber der hat was. Also der gefällt mir sehr. Mhm. Das ist witzig auch.
Das ist ja das ganze Ensemble sozusagen in dem Film. Da ist ja jeder gut. Also selbst die nicht gut sind, macht ja keiner den Film kaputt, ne? Das ist ja nicht so.
Gut sind die alle.
Ja, eben.
Das kann man jetzt nicht sagen, dass da einer nicht
man
gut ist.
Man muss ja auch sagen, egal welche Komödie Billy Wilder gemacht hat, die waren immer wahnsinnig lustig, immer auf dem Punkt. Das war einfach sein Genre. Ne? Das
kennt ihr 1, 2, 3?
Konnte er
das
so
mit
gut.
Dem Coca-Cola, genau. Da Brandenburger Tor. Genau. Ist ja auch großartig. Ja,
da hat auch die Lieselotte Pulver.
Übrigens, das muss ich unbedingt noch sagen, das habe ich ganz vergessen. Billy Wilder hat bei mir um die Ecke gewohnt. Ich wohne am Viktoria-Luise-Platz und da ist auch ein Haus. Entschuldigung, da steht das ganz groß dran. Billy Wilder lebte hier von, ich weiß jetzt aber nicht, es waren nur ein paar Jahre, aber da gehe ich dann immer vorbei.
In seiner Berlin-Zeit.
Ja. Cool. Ja.
Ich habe mir jetzt mal gerade mal angeguckt, was der Joe Brown noch so alles gemacht hat. Der hat seit den 30er Jahren hat er gedreht. Also der hat ja, oh Gott, das
war der schon bekannt.
Muss ich hier gar nicht anfangen aufzuzählen, weil der hat ja, oh Gott, das ist ein Riesenövre. Ja, okay. Ein Gladiator namens Hugo.
Hat er denn danach, also hat ihm das auch
Der hat so auch danach Push, weitergedreht.
So,
ja,
vielleicht so einen Push besorgt.
Der hat danach noch weitergemacht. Ruhe sanft, der hat bis 63 hat Ruhe sanft GmbH gedreht. Aha. Mhm. Aber Mann, was ist alles, also Wahnsinn. Joe Brown. Ja, toll. Toller Typ. Jetzt lenke ich mich hier gerade selber ein bisschen ab. Aber klasse. Der ist gestorben, 73 ist er gestorben.
Mhm. Da hat er die überlebt. Da hat er Marilyn überlebt. Mhm.
Ja.
Mhm.
73. Obwohl er damals schon der ältere Herr war. Ne?
War der Älteste, ne? Ja. In dem.
Der hat auch bei In 80 Tagen um die Welt mitgemacht.
Ach, ehrlich?
Wow.
Ja?
Wow.
Okay.
Der Joe.
Das wusste ich nicht.
Gut, dann werden wir mal einen Joe Brown-Abend machen.
Wenn du dir guckst, was der alles gedreht hat, kannst du eine Joe Brown-Woche machen. Also der ist ja wirklich, wirklich toll. Ja.
Aber wenn du jetzt nur den Namen sagst, ist es erstmal nicht so, ne?
Ja, ja.
Aber es ist toll.
Wir sind leider schon am Ende.
Naja.
Leider schon.
Überzogen.
Ganz, ganz toll. Vielen lieben Dank an die wunderbare Claudia Jakobshagen.
Ach, ich danke euch. Hat viel Spaß gemacht.
Uns auch.
Ja, sehr schön. Nur zurückgeben, auf jeden Fall.
Also jetzt hier in dieser schönen Podcast 1 Produktion, ansonsten auch in der Eilmeldung, ne, der Newsflash mit dir und Ari Gosch. Das finde ich gut, jeden Dienstag neu. Und also es war mir nicht einerlei.
Das freut mich sehr. Wir haben ja auch festgestellt, dass ich habe dich jedenfalls schon auf der Bühne gesehen. Das haben wir ja neulich festgestellt.
Naja, das ist
vor langer Zeit.
Was man so.
Du hast Claudia sicherlich schon mal im Radio gehört.
Hast du mich schon mal gehört?
Natürlich, sag mal. Hier und dort.
Hier und da.
Wo die Menschen eigentlich Englisch sprechen und dann hört man plötzlich andere Stimmen. Da aber auch mal vielleicht. Und vielleicht kommst du ja wieder vorbei. Vielleicht finden wir noch einen anderen Film.
Ja. Können wir schauen, gerne.
Bei dem du mitmachen möchtest. Dankeschön.
Bitteschön.
Und das war's, nicht nur für diese Ausgabe, auch für dieses Jahr. 100 BFATS geht in die Winter, in die Weihnachtspause.
Wir wünschen eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Genau. Das wünsche ich auch.
Genau, eine besinnliche Zeit, also frohe Weihnachten trotz allem sozusagen. Und alle anderen 29 Folgen von die 100 besten Filme gerne jederzeit anhören, abonnieren, falls noch nicht geschehen, liken, kommentieren, teilen, weitersagen. Dankeschön, Feedback gerne an kontakt@podcast-1.de. Ist das richtig, Herr Mayer?
Bingo.
Bingo. Wir wünschen euch ein frohes Fest, ja. Und ich verrate jetzt schon mal, worum es dann nächstes Jahr geht in Folge 31. Und zwar ganz kurz und knapp um einen Film mit toten Menschen.
Das war die 100 besten Filme aller Zeiten. Eine Podcast 1 Produktion.
Hold up. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.